ganz herzlich willkommen zu Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von NHL.com.de. Heute mit Episode Nummer 47 und einem frisch gebackenen Stanley Cup Champion. Das sind die Carolina Hurricanes. Vorher sage ich aber erstmal Servus an meinen Limemate am Mikrofon. Und das ist Stefan Nussdorf. Grüß dich, Stefan.
Guppi, Servus.
Stefan, wir schauen heute natürlich intensiv auf dieses Stanley Cup Finale, was ein besonderes war. Da nehmen wir, glaube ich, nicht zu viel vorne weg. Wir wollen ja diese vielen Geschichten, die es gab, rum um dieses Finale, zumindest ein paar davon erzählen, ein bisschen hinter die Kulissen blicken und natürlich schauen auf die beiden Teams, auf die Carolina Hurricanes und auf die Vegas Golden Knights. Dann steht ja der NHL Draft 2026 kurz bevor. Da schauen wir mal ganz kurz drauf und last but not least, wie immer, die allseits beliebten 6 Schlagschüsse zur aktuellen Lage in der Liga. Stefan, wir haben einen Stanley Cup Champion 2026 und das sind die Carolina Hurricanes. Sie haben sich in 6 Spielen durchgesetzt, also mit 4-2 Siegen gegen Vegas. Für dich ein verdienter Stanley Cup Champion?
Absolut, absolut. Ich meine, wir haben ja in den Wochen davor darüber gesprochen, dass ich mit Carolina wenig anfangen kann, aber jetzt, hat damit überhaupt nichts zu tun. Ein absolut verdienter Stanley Cup Sieger, wenn man sich diese Playoffs jetzt anschaut, wenn man sich ihre Vergangenheit der letzten 8 Jahre anschaut, wenn man einfach sieht, wie darauf hingearbeitet worden ist, zu diesem Erfolg zu kommen, musst du sagen, hat Carolina einfach alles richtig gemacht. Die haben 3 Spiele verloren in diesen Playoffs. Das ist eine unglaubliche Zahl. Sie haben gezeigt, dass sie in diesem Finale mit Rückschlägen umgehen können, mit der Verletzung von Freddie Anderson. Brandon Bussey kommt rein und macht einfach weiter so. Also wenn dein Torwart, dein erster Torwart, glaube ich, 12-1 in 13 Spielen ist und dann ausfällt und du trotzdem einfach so weitermachst, als wäre nichts passiert, ist das ein Zeichen für eine Mannschaft, die einfach auf allerhöchstem Level funktioniert. Und Hut ab für einen absolut verdienten Stanley Cup Champion Carolina.
Vor Beginn der Stanley Cup Finals, glaube ich, war insbesondere in Deutschland, nachdem ja kein Deutscher dabei war, erstmal so, okay, Carolina Vegas, weiß ich nicht, ob das jetzt so interessant ist. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, insbesondere für den neutralen Zuschauer, also der jetzt nichts mit den Golden Knights oder mit den Hurricanes anfangen konnte, war das doch eine absolut atemberaubende Serie. Es gab so viele Führungswechsel, Momentumwechsel. Für dich, Stefan, die unvorhersehbarste Serie aller Zeiten?
Also die ersten 4 Spiele. Die ersten 4 Spiele dieser Serie waren, ja, weiß auch nicht, die waren irgendwie untypisch, extrem untypisch für beide Mannschaften. Ich meine, Carolina ist eine Mannschaft, die bekannt ist für ihre Disziplin, ihre Struktur, ihr Defensivverhalten, die Art und Weise, wie sie Mannschaften kaum Schüsse geben, wie sie dominant in der defensiven Zone spielen, in der offensiven Zone. Und die ersten 4 Spiele waren ja, wie wir immer so schön sagen, das war ja See-Eishockey. Wer das letzte Tor schießt, gewinnt. Unfassbar schön zum Anschauen für alle Zuschauer, für alle Fans. Ich garantiere dir, die 2 Trainer sind durchgedreht in ihrer Trainerkabine, weil das einfach nicht die Art Eishockey ist, die du in solchen Situationen sehen willst von deiner Mannschaft. Ich meine, wir reden hier über Las Vegas, hat 4-0 geführt, hat 4 Tore hergegeben, 3 davon in 39 Sekunden. Da drehst du als Trainer durch. Aber zum Anschauen, für den Fan, für vom Unterhaltungswert her, vor allem die ersten 4 Spiele, unglaublich gut, spannend, sehenswert. Und dann die letzten 2 Spiele waren dann eigentlich so, muss ich ehrlich zugeben, wie ich die komplette Serie erwartet habe. Ein enges, defensives Eishockey mit unglaublich viel Struktur, unglaublich intensiv geführten Zweikämpfen, wenig Fehlern, wenig Schüssen aufs Tor auf beiden Seiten und dann einfach eine Mannschaft mit Carolina, die so gespielt hat in den letzten 2 Spielen, wie du sie die komplette Saison davor gesehen hast. Und ja, also ich fand es ein extrem unterhaltsames Finale, hat unglaublich viel Spaß gemacht, war eishockeytechnisch jetzt für die Fachleute, sage ich mal, schon, waren es 2 verschiedene Serien fast schon in dem Sinne, aber nochmal, also hat brutal viel Spaß gemacht zum Zuschauen.
Aber wie kann das passieren? Also, dass du, wie gesagt, in einem Drittel 4-0 in Führung gehst, darunter übrigens mit Mitch Marner den schnellsten Hattrick in der Geschichte des Stanley Cup Finals und im nächsten Drittel steht's plötzlich 4-4. Und das ist ja nur beispielhaft für das, was in den Spielen davor ja auch war. Du hattest ja 2-0-Führungen, 3-1-Führungen und das hat sich innerhalb von Minuten komplett gewendet. Also, wie kann sowas passieren? Und was macht dieses viel zitierte Momentum mit einem Spieler auf dem Eis? Kannst du das irgendwie ein bisschen greifbar machen für uns?
Momentum ist für mich so ein bisschen eines der am überbenutztesten und überbewertetsten Worte überhaupt im Eishockey, weil es bedeutet nichts. Dafür sind inzwischen die Spiele aufgrund meiner Meinung nach, das ist jetzt eine persönliche Meinung, aufgrund der, meiner Meinung nach der Fähigkeiten der Spieler heutzutage, von Reihe 1 bis 4 ist ja, ich meine, wenn du früher 2-0 geführt hast, dann war das fast schon gegessen. 2-0, 3-0 sowieso, oder da ist nichts mehr passiert. Das hast du im Griff gehabt, dass du dir keine Gedanken machen mehr müssen. Da hast du hast dich immer nur um eine oder zwei Reihen kümmern müssen und den Rest, die haben keine Tore gemacht. Da hast du dir keine Gedanken drüber gemacht. Wenn jetzt früher ich aufs Eis gekommen bin, hat sich keiner Sorgen darüber gemacht, dass er jetzt eine Führung hergeben muss oder so, sondern da ging es darum, Zeit totzuschlagen. Und heutzutage kann jeder Tore machen, jeder kann offensive Akzente setzen, jeder kann gefährlich sein. Und Spieler sind heutzutage einfach viel, viel offener. Und nicht nur die Spieler, die Trainer auch, obwohl ich garantiere, dass es ihnen nicht gefällt, aber alle sind viel, viel mehr bereit, Risiken einzugehen. Die Zeiten davon zu sagen, wenn du die Scheibe an einem bestimmten Platz auf dem Eis gibst, da gibt's nur eine Option über die Bande und raus. Wir hatten früher für Trainer gespielt, die nannten das den One and Done. Wenn du einmal an der Wand, an den Hashmarks im eigenen Drittel die Scheibe bekommen hast und hast sie nicht aus dem Drittel bekommen, dann hast du nicht mehr gespielt, dann war dein Spiel vorbei, dann bist du auf der Bank gesessen und hast geguckt. Heutzutage die Jungs, die probieren alles, die machen. Ich meine, die müssen auf der anderen Seite auch, weil du sonst halt überhaupt keine Offensive kreierst. Aber dadurch ist die Risikobereitschaft bei den Mannschaften, auch bei den Trainern, bei allen so viel größer geworden, dass diese Dinge halt passieren. Dann kommst du einfach mal in so einen Lauf und machst 3 Tore in 4 Minuten oder so, weil du sagst so und dann. Und dadurch kommen solche Spiele zustande. Und es ist einfach deshalb auch, ich meine, finde ich jetzt, für die Zuschauer wird so viel interessanter, weil so viel mehr passiert. Weil wie gesagt, nochmal, bei einer 3-0-Führung im zweiten Drittel sagt keiner, das Spiel ist vorbei, sondern da kann ja alles Mögliche noch passieren. Die Zeiten haben sich dementsprechend geändert, für Fans, für Zuschauer, für allem ins Positive hin. Für Leute wie mich, die haben dann keine Haare mehr am Kopf, weil sie durchdrehen, weil sie sagen, so kann man kein Eishockey spielen. Aber so ist es halt nun mal heutzutage. So wird heutzutage Eishockey gespielt. Die Risikobereitschaft der Spieler und der Trainer ist immens gewachsen und dadurch passiert einfach viel, viel mehr Offensive, viel mehr Fehler passieren, die aber verzeiht werden. Früher sind die Fehler auch passiert, sie sind dann nicht verzeiht worden. Und ist verziehen worden und heutzutage, ja gut, dann, okay, gut, lern draus, probier was anderes, wird man schon sehen, aber diese, wie gesagt, um Offensive zu kreieren, darfst du heutzutage mehr Risiko eingehen und das ist okay so, das macht Spaß.
Ja, es hat jedem Fan Spaß gemacht. Wie gesagt, ich bin allen voran ja auch erstmal Eishockey-Fan und ich sag's dir vor Ort, es war wirklich was los, auch auf den Pressetribünen. Du hast ja normalerweise die Regel, du darfst dich da, also du darfst nicht jubeln, eigentlich keinerlei Emotionen zeigen. Du sitzt da und schaust dir das Spiel an, machst deine Arbeit, gehst nach Hause. Aber ich sag dir eins, insbesondere bei diesem Spiel mit diesen 4-0 und 4-4 und dann in die Overtime, die Leute waren, die Journalisten waren gestanden. Also wir haben gejubelt ist vielleicht ein bisschen hart, aber halt, Ausdrücke des Entsetzens, wenn du so möchtest, losgelassen und jeder hat dich angeschaut mit solchen Augen und weit aufgerissenem Mund und am Ende, man hat sich abgeklatscht. Also es war so einfach, weil du diesen Sport gefeiert hast. Andererseits war es ein Albtraum für den Journalisten. Ich sag's dir ehrlich, ich habe den Spielbericht geschrieben. Ich war nach 2 Dritteln eigentlich fertig mit dem Bericht. Ich hatte meine Überschrift, Mitch Marner mit Hattrick zum Held in Spiel 3. Ja. Alles fertig geschrieben und ich musste, glaube ich, allein diesen Text im Laufe des Spiels 8-mal komplett neu strukturieren, weil einfach sich alles gedreht hat. Also komplett irre. Aber um nochmal reinzuhaken, Stefan, weil ich glaube, das interessiert wirklich alle. Du hast gerade gesagt, Momentum ist für dich super überbewertet. Aber es gibt's doch de facto, weil anders ist doch das nicht zu erklären. Also nochmal, wie fühlst du das auf dem Eis oder fühlst du da gar nichts?
Da fühlst du diese Schwünge, diese Momentumwechsel, die passieren inzwischen einfach so offen, so oft, dass ich da schon überhaupt keinen Wert mehr drauf lege. Früher war es ein Momentum Change pro Spiel, so hey, oh, jetzt kommen wir wieder zurück in dieses Spiel, jetzt haben wir eine Chance, wenn wir jetzt weitermachen. Das gefühlt passiert das ja in jedem Drittel dreimal heutzutage. Das ist ja schon, das ist einfach Eishockey heutzutage. Das ist schon kein Momentumwechsel mehr, sondern so wird halt heutzutage gespielt. Gib's halt mal drei her, das ist kein Problem, schieß mal halt drei in den nächsten fünf Minuten. Das ist einfach, weißt du, wie ich meine, das ist so, ja klar, ist das noch, sind das noch diese Wechsel im Momentum oder so, aber das ist, du siehst es ja da, dass es dann auch anders geht, hast du ja gesehen in den letzten zwei Spielen dieser Serie, wenn die Konzentration dann einfach eben auch ein bisschen mehr auf die fundamentalen Dinge gelegt werden, auf die Defensive, dann hat Carolina eben auch so angefangen zu spielen, hat viel intensiver auch auf den Körper gespielt, gefühlt, und hat dann im Endeffekt meiner Meinung nach Las Vegas auch einfach die Luft weggenommen. Die waren platt, die haben keine Power mehr gehabt, die mussten sehr viel mehr spielen in diesen Playoffs als Carolina, was auch wieder ein hervorragendes Beispiel dafür ist, dass jedes Spiel in den Playoffs, das du nicht spielst, extrem wichtig sein kann für dich. Sprich, je mehr Pause du hast, klar macht sich jeder Sorgen, Carolina verliert Spiel 1 gegen Montreal und jeder sagt, oh, das war, weil sie so lange rumgesessen sind. Klar hat das damit was zu tun, aber im Endeffekt ist das die Regel und die gilt einfach so. Jedes Spiel, das du nicht spielst, ist ein wichtiges Spiel am Ende des Tages.
Ja, und die Anpassungen, von denen ja immer geredet wird, die Adjustments von den Trainern, ich finde, die waren ganz klar zu sehen. Also vor allem nach den ersten zweieinhalb Spielen, die Teams sind einfach anders aufgelaufen. Beide, muss ich sagen, aber insbesondere Carolina. Im Endeffekt, die ersten drei Spiele hast du wirklich Vorchecking pur gesehen, mit ein, zwei, manchmal gefühlt sogar noch einen dritten Spieler voll drauf gerumpelt, kostet es, was es wolle, und dadurch hattest du so viele Turnover und es ging plötzlich in die andere Richtung und das hat sich komplett gedreht. Plötzlich hattest du nur noch einen Vorchecker, die anderen haben die neutrale Zone abgeriegelt. Also, wie du so schön sagst, es waren eigentlich zwei Serien und das hat es super interessant gemacht.
Fand ich eben auch, und vom Eishockey, von der Analytik her, wenn du Spiel von mir aus jetzt, sag ich mal, Spiel 3 mit Spiel 6 vergleichst, siehst du analytisch zwei komplett verschiedene Spiele. Ich meine, du hattest davor 6-7, 3 gegen 2 Situation, 2 gegen 1 Situation, Breakaways. Wie viele Alleingänge haben wir in den ersten vier Spielen gesehen? Weißt du, ich meine, also, es war ja unfassbar, wie viele Lücken da waren, weil halt jeder ultra aggressiv auf Offensive gespielt hat und gesagt hat, nein, ich schieß. Das hört sich jetzt blöd an, aber das war früher, das waren wie die Edmonton Oilers, wenn Grant Fuhr gesagt hat, beim Stand von 6-6, hat er gesagt, macht euch keine Sorgen, den nächsten halte ich. Ja, okay. Also war schon 6 gefangen, weißt du, ich meine, aber das war so, man hat einfach, wie gesagt, es war so wirklich eine andere Art Eishockey in den letzten zwei Spielen und es war etwas, was du für dieses Level und für diesen Zeitraum des Jahres im Finale erwartest du das eigentlich nicht. Da denkst du nicht, dass du ein Spiel siehst mit einer 4-0-Führung, das ausgeglichen wird. Da sitzt du da und sagst, kann nicht sein, dass jetzt gerade, wenn das irgendwann im Anfang Januar oder so ein Spiel Nummer 45 passiert, wo keiner Lust hat, wo jeder sagt, boah, jetzt sind wir gerade mal bei der Hälfte. Okay, gut, da kann ich, aber im Stanley Cup Finale habe ich sowas nicht erwartet. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, mein Gott, den Carolina Hurricanes wird es komplett egal sein, weil die sind Stanley Cup Sieger und wie du da hinkommst, ist ja sowieso völlig wurscht. Und sie haben einen Weg gefunden, diese vier Spiele zu gewinnen und am Ende fragt sowieso keiner mehr, wie das passiert ist, sondern es geht nur darum, vier Spiele zu gewinnen und das haben sie gemacht.
Lass uns ein bisschen auf diese Geschichten, auf diese vielen bunten Geschichten schauen, die dieses Stanley Cup-Finale erzählt haben. Wir würden es gerne ein bisschen nacherzählen und eine davon betrifft den Kapitän der Hurricanes, Jordan Staal. 37 Jahre alt, wenn ich ehrlich bin, ich hätte nicht mehr allzu viel auf ihn gegeben, dass er nochmal ein Game-Changer wirklich sein kann. Er holt die Conn Smythe Trophy als Playoff-MVP, also nur so viel dazu. In den ersten 5 Finalpartien immer getroffen, nur in Spiel 6 nicht, kommt in den kompletten Playoffs auf 8-4-12 in 19 Spielen. Also heißt, er war eigentlich der absolute Finalspieler für die Carolina Hurricanes und hat so seine Spezialität immer wieder eingebracht. Konsequent vors Tor gezogen, da hat er richtig von Latz bekommen. Ihm war es egal. Abstauber, Abfälscher, viel Schatten gespendet für den Torhüter, für Carter Hart. Hand aufs Herz, Stefan, hättest du einem Jordan Staal das noch zugetraut, Conn Smythe Trophy Winner 2026?
Muss ich jetzt vielleicht ein bisschen anders. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihm die Conn Smythe Trophy gegeben hätte, sagen wir es mal so. Die Art und Weise, wie er Eishockey gespielt hat, wie er aufgetreten ist, was er für Carolina gemacht hat, ja, weil das macht er immer. Das macht er seit 10 Jahren so. Das hat er jetzt gemacht, das macht er die ganze Saison über. Dass er jetzt natürlich 5 Spiele hintereinander getroffen hat, war eher ungewöhnlich für ihn, sage ich jetzt mal. Das war ein super Lauf. Aber das, was er gemacht hat, ist sein Spiel. Das macht er immer. Und der Fakt ist einfach, dass Las Vegas keine Antwort auf ihn gefunden hat. Sie haben diesen Verteidiger nicht gehabt, der sich körperlich mit Jordan Staal beschäftigen konnte vor dem Tor und in den Ecken. Sie haben den defensiven Mittelstürmer nicht gehabt, der sich körperlich mit Jordan Staal beschäftigen konnte. Sie haben keine Antwort gehabt auf ihn. Die Reihen haben super gut funktioniert. Nikolai Ehlers hat eine unfassbar starke Playoffs gespielt und war genau der Counterpart zu Jordan Staal, den du in solchen Reihen brauchst. Und die Art und Weise, auch wie diese Reihe zusammengestellt war mit Ehlers, mit Staal, mit Jarvis dann, der die letzten paar Spiele dort gemacht hat, war perfekt. Du hast 2 Mann gehabt, die auf Außen extrem schnell zum Vorchecken gegangen sind. Staal kam rein, die Scheibe geholt, die Scheiben sind verteilt worden und er kennt seine Aufgabe, er geht zum Tor. Und das gepaart mit seiner unfassbaren Bully-Stärke, die dafür gesorgt hat, dass sie 9 von 10, sage ich jetzt mal zum Beispiel, Überzahlspielen mit Scheibenkontrolle angefangen haben. Alle diese Dinge. Er war dominant in seiner Rolle, die er immer so ausfüllt, schon seit 10 Jahren, aber dieses Mal war er noch dominanter, auch aufgrund dessen, dass Vegas einfach null Antwort auf ihn hatte.
Aber wem hättest du dann die MVP-Trophäe gegeben?
Schwierig, ehrlich gesagt schwierig. Jackson Blake war am Ende, vor allem in den letzten 2 Spielen, für mich ein absoluter Faktor mit seinen Punkten. Taylor Hall hat gut gepunktet, hat wichtige Tore gemacht für sie. Also es war schwierig. In dem Sinne, ich meine, nochmal 12 Punkte in 19 Spielen ist ein bisschen wenig für einen MVP für mich, aber die wichtigen, aber wenn man dann wirklich auch Unterzahl-Bullies, Überzahl-Bullies, wenn man alle diese Dinge nimmt und auch den Fakt, dass er halt einfach, er verkörpert so ein bisschen die Art und Weise, wie Carolina Hockey spielt, über Arbeit, über alle diese Dinge, dann es ist schon okay. Ich glaube, es gab da mehrere Kandidaten. Ich bin ganz offen, auch Herr Mitch Marner war am Ende des Tages für mich noch ein Kandidat, obwohl sie verloren haben. Ich meine, er hat immerhin 29 Punkte gemacht in den Playoffs. Also es gab da, ich glaube, es gab niemanden, der hätte es viele verschiedene Leute nehmen können. Es gab keinen für mich, der sich wirklich zu 100% herauskristallisiert hat. Ich meine, jetzt sind wir da mal ganz ehrlich, Freddie Anderson hat 13 Spiele gemacht in den Playoffs, war 12-1. Klar, hat er die letzten 2 Spiele nicht gemacht oder 3. Ist deshalb kein Faktor für die MVP-Trophy, aber als Torwart in 13 Spielen 12 zu gewinnen, 1 zu verlieren in den Playoffs, ja, ich weiß nicht, wie oft es das schon gegeben hat. Also ja. Waren viele, viele Spieler dabei, die diesen Playoffs ihren Stempel aufgedrückt haben und Jordan Staal hat diese Trophäe mit Sicherheit verdient. Ja. Aber es gab Alternativen, sage ich jetzt mal. Es war jetzt nicht, oh ja klar, Jordan Staal, kein Thema. Also jedenfalls nicht für mich.
Ja, bei Anderson ist es vielleicht auch die Performance im Stanley Cup-Finale selbst, weil da war seine Fangquote auch deutlich unter 90%. Ja. Vielleicht hat es ihn das tatsächlich gekostet, was sonst, ja, hätte er gute Chancen gehabt. Taylor Hall hast du auch schon angesprochen. Für mich ist auch so ein bisschen Sinnbild dieser Identität bei den Hurricanes. Also wir blicken ein bisschen zurück. Er war mal ein First Overall Pick 2010 von den Edmonton Oilers. Galt immer als reiner Offensivspieler eigentlich, ne? Technisch stark, aber immer ohne diese letzte Konsequenz. Härte hat gefehlt. Manchmal Wille zur Defensivarbeit. Jetzt holt ihn Carolina in die Mannschaft. Eigentlich ein Spieler, der, also ich habe damals gesagt, der passt doch überhaupt nicht zu den Hurricanes von der Art und Weise, wie die spielen. Und irgendwie haben aber die Carolina Hurricanes einen ganz anderen neuen Spieler aus diesem Taylor Hall gemacht. Ich meine, er ist zum Arbeiter geworden, er geht plötzlich die Wege nach hinten, er fügt sich voll ins Kollektiv ein, zieht sich nicht drüber oder drunter. Der Lohn, gute Produktivität, trotzdem 19 Punkte in 19 Spielen. Er hat die Top-Reihe angeführt mit Stan Coven und Blake und er hat im Alter von 34 Jahren jetzt den Stanley Cup geholt. Also wie konnte dieser Wandel in Raleigh gelingen? Wie kann aus einem Individualisten wie Taylor Hall plötzlich so ein mannschaftsdienlicher Spieler werden und dann noch mit diesem Happy End?
Ich würde jetzt mal behaupten, es ist einfach die Erkenntnis von Taylor Hall, dass wenn er sein Ziel erreichen will, und sein Ziel war ja, ist der Stanley Cup gewesen, ganz offensichtlich, dass er dann Sachen verändern muss. Und dass er dann eben, wenn er nicht weiter getradet werden will und zu Mannschaften wie Chicago geht und sonst und den unteren Mannschaften, denen die eben keine Chance haben, wenn er bei einer Mannschaft spielen will, die Chance auf den Stanley Cup hat, dass er dann halt auch was ändern muss in seinem Spiel. Und das hat er gemacht. Und er ist ein perfektes Zeichen dafür, dass ein Spieler seine, sage ich jetzt mal, vielleicht seine eigenen Dinge erstmal hinten angestellt hat, um sich ins Kollektiv einzufügen und dann innerhalb der Zeit gemerkt hat, stopp mal, wenn ich das jetzt so mache, wie das hier alle anderen auch machen, bedeutet das ja auf gar keinen Fall, dass mir dadurch irgendwas verloren geht. Im Gegenteil, ich kann dann in den wichtigen Phasen einer Saison meine Qualitäten mit einbauen, kann in den Playoffs einen Punkt pro Spiel machen, kann ein absolut elementarer Teil eines Stanley Cup Winning Teams werden. Das ist Erkenntnis, glaube ich. Lerneffekt ist das, was in so einem Moment mit einem Spieler wie Taylor Hall dann passiert. Und der Wille dann einfach zu sagen, halt, wenn ich mein ultimatives Ziel erreichen will, und mein ultimatives Ziel ist der Stanley Cup, dann muss ich vielleicht die eine oder andere Sache in meinem Spiel ändern. Und das hat er gemacht. Und jetzt ist er an seinem Ziel angekommen. Und jetzt auf einmal redet man darüber, dass Taylor Hall vielleicht sogar ein Hall of Famer ist. Das hätte vor 2 Jahren kein Mensch gesagt. Glaub mir, niemand. Kein Mensch hätte auch nur ansatzweise daran gedacht, dass Taylor Hall ein Hall of Famer ist, obwohl er MVP geworden ist. Er hat die Hart Trophy gewonnen in New Jersey. Und deshalb hätte trotzdem kein Mensch gesagt, Taylor Hall gehört in die Hall of Fame. Jetzt wird wenigstens drüber geredet. Und das zeigt einfach wieder, dass du, ja, das ist ein Lerneffekt, hoffentlich auch für viele junge Spieler. Fakt ist, und ich sag jetzt nicht, ich will jetzt damit nicht sagen, dass Taylor Hall ein egoistischer Eishockeyspieler war oder sonst irgendwas. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber der Fakt ist, dass du einfach als Individualist nicht an dein Ziel kommst im Eishockey. Das ist nicht möglich. Das geht vielleicht in der einen oder anderen Sportart, ist sowas möglich. Im Eishockey funktioniert das nicht. Im Eishockey funktionierst du nur als Kollektiv, als Mannschaft, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, dass der Nebenmann gut aussieht. Das ist das A und O davon, wenn du Erfolg als Mannschaft haben willst. Und das hat Carolina.
Ja, und wie du gerade sagst, also im Endeffekt, der Beleg dafür ist ja im Endeffekt die Mannschaft der Carolina Hurricanes 2026, die ohne einen einzigen wirklichen Superstar, ich meine, die haben gute Spieler, auch Starspieler, wenn du so willst, aber ein Superstar ist für mich ein Spieler, der 80, 90 eigentlich schon dreistellige Punkte macht, das ist für mich ein Superstar und den hatten sie de facto nicht und trotzdem holen sie eben den Stanley Cup durch eine Mannschaftsleistung, durch Teamgeist, ja, und durch den Buy-in von wirklich jedem einzelnen Spieler, egal ob der 4. Reihe Sturm gespielt hat oder 7. Verteidiger war oder, weiß ich nicht, 2., 3. Torhüter, Wahnsinn.
Um das jetzt vielleicht für den Eishockey-Fan, der sich jetzt, der uns vielleicht erst zum zweiten oder dritten Mal zuhört, sie sind einfach im Endeffekt das komplette Gegenteil zu Edmonton, um ganz ehrlich zu sein. Die Edmonton Oilers haben zwei der drei besten Spieler der Welt in ihrer Mannschaft. Haben auch andere gute Spieler. Zach Hammond, 50 Tore. Nugent Hopkins, 80, 90 Punkte. Bouchard, das ist alles okay, aber der Rest ist halt nicht so gut, wie er bei den Carolina Hurricanes ist. Und die Carolina Hurricanes haben den Stanley Cup gewonnen, nicht weil sie die besten Spieler haben, sondern weil sie mit Abstand die beste Mannschaft waren. Und das hast du im Endeffekt dann auch gesehen. Und das war der große Unterschied zu allen anderen. Und das ist auch das, worauf jetzt Mannschaften meiner Meinung nach, wie zum Beispiel eben die Edmonton Oilers und auch Colorado Avalanche und so, das sind die Dinge, die du sehen musst. Was ist wichtiger, ein gutes Kollektiv oder die besten Einzelspieler?
Sicherlich der Knackpunkt im Stanley Cup-Finale war ja dieser Torwartwechsel von Carolina und für mich auch eins der schönen Geschichten in diesem Finale. In Spiel 3 wird der eigentlich unantastbare Starter Freddie Anderson nach dem zweiten Drittel gezogen, war wahrscheinlich auch angeschlagen, könnte man damit begründen, dass er im nächsten Training gefehlt hat, auch nicht mehr auf der Bank war in den kommenden Spielen. Die große Frage ist nur, warum hat er dann zuvor gespielt? Aber lange Rede, kurzer Sinn. Für ihn kommt dieser Brandon Bussey rein, der die meisten Spiele in der regulären Saison gemacht hatte, dann auch gleich mal in der Overtime eine richtige Wurstsemmel kassiert, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Doppelt abgefälschter Schuss von Theodore, dann über den Schläger des Mitspielers, über den Schlittschuh dann rein. Also eigentlich sprach alles dafür, dass das nichts wird, aber er kommt rein, startet dreimal, holt drei Siege und in diesen drei Spielen 92,6% Fangquote, 1,67 Gegentore pro Spiel und dann am Ende noch die Krone obendrauf, ein Shutout beim ja Stanley Cup Clinching Game 6, das 3:0. Stefan, für dich die Frage, hättest du dich so einen Torwartwechsel getraut? Was war im Finale mit Anderson los? Sollte man vielleicht auch nochmal überlegen. Und war Bussey tatsächlich der entscheidende Gamechanger für die Carolina Hurricanes auf dem Weg zum Stanley Cup?
Ich glaube, der Torwartwechsel war alternativlos, weil ich glaube, dass Anderson verletzt ist. Ich glaube, Anderson hat sich bei dem aberkannten Tor von Jack Eichel am Kopf verletzt, am Nacken verletzt. Ich glaube, dass danach bei ihm doch gesundheitlich was nicht gepasst hat. Das ist jetzt von außen, wie gesagt, das, was ich glaube, gesehen zu haben. Ob es stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber was halt auch in dem Sinne für mich der entscheidende Faktor ist, dass mit dem Torwartwechsel hat Carolina auch seine Spielweise geändert. Ist weniger Risiko eingegangen. Ich meine, wenn du Freddie Anderson hinten im Tor hast mit dem bis zum damaligen Zeitpunkt eine Save Percentage von was? 59 oder was weiß ich, was er war. Also das war ja, unfassbar. Ja, dann gehst du vielleicht auch das ein oder andere Risiko mehr ein und sagst, der hält den dann schon da hinten. Ich kann schon noch mal nach vorne gehen. Der kümmert sich dann schon. Es hat dann nicht mehr so funktioniert, mag gesundheitlich daran gelegen haben, dass er sich verletzt hat. Brandon Bussey kommt rein. Brandon Bussey ist ein Top-Torhüter in der NHL, hat die meisten Spiele gemacht, aber vielleicht dann doch nicht so diese Selbstverständlichkeit, sage ich jetzt mal, zu sagen, ja, okay, so dass auch sich die Mentalität der Spieler vielleicht ein bisschen geändert hat und sie gesagt haben, okay, jetzt müssen wir dann doch, wir müssen besser spielen einfach vor ihm. Wir müssen ihn unterstützen. Wir müssen besser sein vor ihm, wir müssen weniger Risiko eingehen, wir müssen mehr Schüsse blocken, wir müssen mehr die Scheibe aus der Gefahrenzone finden, wir müssen besser vor dem eigenen Tor spielen. So, du hattest so das Gefühl mit Bussey, der reingekommen ist, der sehr, sehr gut gespielt hat, also ohne Frage, hat sich aber auch die Mentalität für mich der Carolina Hurricanes ein bisschen geändert und dadurch hat dann wieder alles zusammengepasst. Und gut, er war im Endeffekt vor allem in Spiel 6 dann im letzten Spiel, also gefühlt, ich glaube Vegas hätte noch drei Tage spielen können und sie hätten kein Tor geschossen, da war er dann mit Sicherheit ein ausschlaggebender Faktor für den Erfolg von Carolina.
Vater des Erfolgs ist, glaube ich, zweifelsohne Rod Brind'Amour. Und ja, was hat der denn bitte für eine Story hingelegt für die Eishockey-Geschichtsbücher? Als Spieler und Kapitän selbst den Stanley Cup gewonnen 2006. Und exakt 20 Jahre später passiert es wieder. Er ist Trainer, er wird wieder Stanley Cup Champion mit den Hurricanes. Für mich wirklich ikonisch. Also wer die Fotos noch nicht gesehen hat, googelt's mal oder schaut euch in den sozialen Medien um. Dieser Cuplift auf dem Eis. Oh, mir steht die Gänsehaut. Das ist kein Scherz. Also wirklich toll zu sehen. Muss ich wirklich sagen, ikonisch würde ich fast das Ganze nennen. Und dann aber auch, wie er oberkörperfrei in der Kabine nochmal gejubelt hat. Also er reißt sich das Hemd vom Körper, oberkörperfrei. Der hat ja einen Buddy, der ist ja, da können sich alle Spieler eine Scheibe abschneiden. Und wie er dann jubelt, also nochmal, mir läuft es eiskalt den Rücken gerade runter. Einfach super zu sehen. Aber jetzt kommt noch eine Geschichte dazu. Rod Brind'Amour hat im Büro der Carolina Hurricanes einen Betonblock installiert, der so zwischen 16 und 20 Kilo hatte. Und jeder, der da vorbeigelaufen ist, also egal ob Mitarbeiter, Spieler oder sonst wer, der musste einen sogenannten Blue Collar Press machen. Also den Betonblock nehmen und ihn nach oben stemmen. Jetzt kommt natürlich raus, Rod Brind'Amour hat damit klammheimlich und unterbewusst seine Spieler das ganze Jahr trainieren lassen, wie es sich anfühlt, das Gewicht des Stanley Cups hochzuheben. Also sagt das nicht, Stefan, alles aus über einen der besten Trainer dieser Welt?
Also mal ganz abgesehen davon, wenn ich so aussehen würde mit 55, würde ich auch mein Hemd ausziehen. ja, gibt es von mir auch Fotos ohne Hemd. Rob Brind'Amour ist ja bekannt dafür, dass er als Spieler schon ein unfassbares Arbeitstier war. Der war ja wirklich, die Geschichten sind ja legendär, dass man ihm den Schlüssel für den Kraftraum weggenommen hat, weil er zu viel Zeit im Kraftraum verbracht hat, weil er einfach zu hart gearbeitet hat. Und es ist ja jetzt noch so, dass er wahrscheinlich derjenige ist, der in dieser Organisation, der am härtesten an seinem Körper arbeitet. Und es ist natürlich ansteckend, sowas. Wenn du siehst, dass selbst dein Trainer so viel arbeitet und so viel tut und so viel investiert auch, dann ist es schwer, selber nicht zu investieren. Und ich glaube, ganz besonders bei Ihnen siehst du halt auch, er ist mehr dieser moderne Trainer heutzutage. Das Wichtigste sind die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen ihm und den Spielern. Ich meine, die Carolina Hurricanes gewinnen den Stanley Cup und Sebastian Aho dreht sich um und gibt als allererstes seinem Trainer eine Umarmung, statt aufs Eis zu rennen. Das ist nicht wirklich, also klar, da ist nichts dabei, was vorher geplant ist in so einer Situation oder sonst irgendwas. Das ist alles rein aus den Emotionen raus. Aber daran siehst du ja, wie wichtig ein Rod Brind'Amour für diese Mannschaft ist. Ein Brandon Bussey sagt im Interview, welche Rolle Brind'Amour für ihn gespielt hat. Er hat gesagt, er hat an mich geglaubt. Und wenn dieser Mann an mich glaubt, dann kann ich Berge versetzen. Und das hast du gespürt einfach. Du hast gespürt, wie sehr das eine Einheit war. Das war nicht Trainer-Mannschaft, das ging nicht in die Richtungen, sondern das war eine Einheit, das war eine Truppe, die zusammen Erfolg haben wollte und die bereit war, dafür alles zu investieren und auch auf Dinge zu verzichten. Kein Mensch hat sich über seine Eiszeiten beschwert oder wird sich über seine Eiszeiten beschweren. Alles, es ging nur um den gemeinsamen Erfolg und da gehört er einfach mit dazu und war auch der Anführer. Hat niemals irgendjemanden oder gibt niemals jemandem das Gefühl, dass er größer ist als der Spieler selber oder das Produkt selber, sondern das ist alles eine Zusammenarbeit und die ist, das ist nicht immer, das funktioniert nicht immer und das ist auch nicht immer das, was eine Mannschaft braucht. Manchmal braucht auch eine Mannschaft einen, der komplett die Kontrolle übernimmt und alles, aber in diesem Fall funktioniert es einfach. Es ist die Mannschaft an sich selber, der Charakter der Truppe, der Charakter des Trainers passt einfach perfekt zusammen und wer auch immer, ein Eric Taubsky, der das Ganze zusammengebaut hat, hat das er so erkannt und hat die richtigen Leute an einem Platz zusammengeführt und deshalb hat es funktioniert.
Über genau den, über Eric Talsky, müssen wir auch mal ein Wort verlieren. Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt so ein bisschen zum Märchenonkel verkomme, Stefan, aber seine Geschichte muss auch mal erzählt werden, denn die ist total außergewöhnlich. Also Eric Talsky, GM der Carolina Hurricanes, hat eigentlich die meiste Zeit seines Lebens überhaupt nichts mit Eishockey zu tun gehabt. Er hat einen Bachelor in Chemie und Physik gemacht in Harvard, also hochstudiert, kann man sagen. Später in Kalifornien auch noch einen Doktortitel draufgesetzt in Chemie. Danach arbeitet er einfach mal 12 Jahre in der Hightech-Branche, in der Nanotechnologie. Also wir reden hier eigentlich, und das meine ich so positiv, wie man so meinen kann, von einem absoluten Nerd. Der könnte auch eine Hauptrolle in der Big Bang Theory spielen. Irgendwann fängt er an, Eishockey-Blogs zu schreiben. Aber als Wissenschaftler fasst er das Ganze auch genauso an und schreibt eben, ja, aus genau so einer Sicht. Er schreibt Analysen über Puckbesitz im Eishockey, über Zone Entries. Warum ist Dump and Chase altmodisch? Wie kann man sicherer in die Zone kommen? Lauter diese Dinge und plötzlich wird die NHL auf ihn aufmerksam. Er startet bei den Nashville Predators als Analyst 2012, dann 2014 geht er zu den Carolina Hurricanes, das ist jetzt 12 Jahre her, und arbeitet sich da Stück für Stück immer weiter hoch. Also erst Analyst, erst Berater, dann Analyst, dann Managing Analyst. 2020 wird er dann Assistant GM, 24 dann General Manager des kompletten Clubs. Also das gerade mal 2 Jahre her. Und wir wollen auch nicht vergessen, seitdem, also seit 2024, hat er ganz, ganz wichtige Puzzlesteine für die jetzige Meistermannschaft mit dazugeholt. Und andere Top-Deals eingefädelt. Mikko Rantanen, Martin Netschers, Logan Stankoven. Also das waren Blockbuster-Deals. Und wie gesagt, und die Puzzlesteine, Sean Walker, Shane Gostisbehere, Alex Nikishin, Keandre Miller oder auch im Sturm Jackson Blake, Taylor Hall, Logan Stankoven, über die haben wir jetzt alle gesprochen. Elias Bassi, also die Liste ist endlos. Er hat den Kader gebaut. Er ist der Architekt dieser Mannschaft. Und nach 12 Jahren, nochmal, wird aus einem Nerd ein Stanley-Cup-Champion. Stefan, du bist selbst Sportdirektor in der DEL. Was begeistert dich an so einer Story? Was begeistert dich an diesem Lebenslauf von Eric Talsky?
Also nochmal, das ist jetzt nur von außen her meine Meinung. Fakt ist, dass das nur funktioniert in Zusammenarbeit mit Rob Brindamore, behaupte ich. Dass Eric Talsky ein Analytiker ist, ein New School GM, der sich auf die Wissenschaft verlässt, der sich mit Rod Brindamore zusammensetzt, der Rod Brindamore sagt zu ihm, welchen Spieler er haben möchte, braucht, welchen Spielertyp, und dann Eric Talsky seine analytischen Fähigkeiten dafür benutzt, zu finden, welcher Spieler am besten in das passt, was Rod Brindamore möchte, und dann wird ein Spieler dieser Sorte geholt. Ich behaupte jetzt einfach mal, und das ist eine Behauptung, und das ist auch nur so, was ich jetzt denke, Eric Talsky funktioniert nicht ohne Rod Brindamore, weil du brauchst, und das, vielleicht bin ich jetzt wieder zu altmodisch, aber rein analytisch eine Mannschaft zusammenzubauen, ohne jetzt wirklich diesen Hockey-Background auch zu haben und zu wissen, was da mehr alles dazugehört innerhalb einer Kabine und alle diese Dinge, die da halt auch ein wichtiger, wichtiger Bestandteil von so einer Mannschaft sind. Dieses Moneyball, wie es im Baseball gibt, den Film kennt, glaube ich, jeder mit Brad Pitt, wo halt die Mannschaft rein auf Analytik zusammengestellt wird. Ich behaupte, so weit sind wir im Eishockey noch nicht, und ich behaupte, so weit werden wir im Eishockey auch nie sein. Dafür gibt es zu viele unvorhergesehene Dinge während eines Eishockeyspiels, die auch analytisch nicht zu erklären sind. Ich kann unfassbar viel an erklären mit Analytik. Du kennst es. Wir machen das bei uns, Weißhockey. Ich kriege so einen Stapel von jedem Spiel. Ich kann aber auch, behaupte ich jetzt, mit dem Stapel an Informationen, die ich bekomme, kann ich jeden Spieler, der in diesem Spiel mitgespielt hat, zum besten Spieler des Spiels machen und zum schlechtesten Spieler des Spiels machen. Was einfach unfassbar viel Information ist. Und viel von dieser Information ist für mich komplett unbrauchbar. Aber sie ist da und das ist okay. Und wenn du jemanden hast wie Eric Talsky, der wirklich so hyperintelligent ist und genau weiß, wie er damit umzugehen hat und wie er was benutzt, zu benutzen hat, gepaart mit dem Eishockey-Sachverstand und den Emotionen und dem Ganzen, was Rod Brindamore mit dazu bringt, dann hast du die perfekte Symbiose. Ich behaupte, ein Eric Talsky alleine funktioniert nicht. So weit sind wir im Eishockey, meiner Meinung nach nicht, was Analytik angeht. So weit werden wir, glaube ich, auch nie sein. Baseball ist anders. Im Eishockey, das Spiel an sich ist so schnell, da passieren während eines Wechsels so viele unvorhersehbare Dinge, die ich auch mit Analytik nicht erklären kann. Ja, wie kann ich mit Analytik erklären, dass einer 14 Sekunden vor Schluss bereit ist, sich mit dem Gesicht voran in einen Schuss zu schmeißen, um einen Sieg sicherzustellen? Das finde ich in keiner analytischen Statistik. Den Spieler muss ich finden, weil ich ihm jahrelang zugeschaut habe, weil ich weiß, wie er tickt, was er für Emotionen mitbringt, was er will, alle diese Dinge. Das finde ich nicht mit Analytik. Mit der Analytik kann ich viele andere Dinge finden. Da kann ich meine Mannschaft zusammenbauen, da kann ich meine erste, zweite, dritte, vierte Reihe. Das ist alles okay. Und es ist unglaublich wichtig und deshalb brauchen wir auch nicht reden. Deshalb wird es ja auch in der NHL immer präsenter und immer wichtiger und immer mehr Mannschaften heuern Spezialisten an für genau diese Dinge. Aber immer gepaart mit Eishockey, mit alter Schule, Eishockey, Sachverstand und emotionaler Verbundenheit zum Spiel selber. Und da haben die Carolina Hurricanes für mich jetzt einfach im Augenblick die perfekte Symbiose gefunden mit Brendan Morantulski zusammen. So sehe ich das. Jetzt kommen wahrscheinlich 100 Leute, die sich besser damit auskennen und sagen, du bist völlig bescheuert, aber so sehe ich es. Ich würde wahnsinnig gerne bei uns in Nürnberg extra jemanden anstellen, der sich nur um die analytischen Dinge kümmert, um mir mehr Informationen zu geben, dass ich dann zusammen mit meinem Trainerstab bestimmte Entscheidungen fällen kann. Aber wie gesagt, ich glaube, das eine und das andere alleine, also nur Analytik funktioniert nicht. Ich bin immer noch der Meinung, dass du Eishockey auch komplett ohne Analytik noch gut machen kannst. Sehe ich kein Problem drin. Aber es bewegt sich doch immer mehr auf diese Zusammenarbeit hinzu, dass einfach zu viele Dinge wichtig sind, die wir noch gar nicht aufpassen heutzutage.
Ich finde deinen Ansatz ja ohnehin super spannend, Stefan, weil du bist ja ein Sportdirektor, der achtet sehr viel drauf, was sagen denn andere eigentlich über einen Spieler, bevor ich den überhaupt hole. Du hast mir das auch mal schön erklärt, ich hoffe, ich darf das verraten, dass du beim Scouting immer sehr genau drauf schaust, was macht denn der Spieler, wenn er nicht auf dem Eis ist? Also wie reagiert er auf der Bank auf bestimmte Situationen? Fand ich super interessant, aber nochmal, um es glatt zu ziehen, solche Leute werden doch in der NHL-Organisation sicherlich auch da sein. Du hast doch, keine Ahnung, 1 bis 3 oder 4 Assistant-GMs, die sich doch dann bestimmt um genau das auch kümmern.
100%. Deshalb ist, glaube ich, zum Beispiel der spezielle Berater des GMs in Carolina ist Justin Williams, Mr. Game 7, 3 Stanley Cups, Conn Smythe Trophy Winner. Der ist derjenige, der sich dann auch mehr, der ist das Bindeglied zwischen Tulski und Brindamore. Das ist derjenige, der sich mit Tulski über die Analytik unterhält, der aber mit Brindamore dann eben auch die Eishockey-Sachen bespricht und der dann auch als Bindeglied fungiert, behaupte ich jetzt mal. Das ist ein extrem wichtiger Bestandteil dieser ganzen Dinge, weil du einfach Wege finden musst, die Sachen miteinander zu verbinden, weil ich garantiere dir, dass es Situationen gibt, in denen Eric Tulski sagt, Spieler XY ist die beste Lösung für unser Problem, weil er analytisch gesehen alle Voraussetzungen erfüllt, um den Job zu machen. Und Rob Brindamore steht da und sagt, den will ich nicht haben. Aus was für Gründen auch immer, weil er sagt, mir gefällt die Körpersprache nicht, mir gefällt was auch immer das ist oder so. Und da muss es dann ein Bindeglied geben. Und das ist, glaube ich, zum Beispiel in dem Sinne ein Justin Williams in Carolina.
Hochspannend. Ich glaube, wir könnten stundenlang jetzt noch über die Carolina Hurricanes sprechen und was da auch hinter den Kulissen abgeht. Eine Frage habe ich tatsächlich noch zum frisch gebackenen Stanley Cup Champion. Denn nach so einem Sieg, nach so einer Meisterschaft kann oder könnte ja eine Dynastie entstehen. Wir kennen das aus Florida, die haben dann einfach mal einen doppelten Stanley Cup gewonnen, zweimal hintereinander, das hat Pittsburgh auch schon geschafft. Glaubst du, sowas kann in Carolina auch gelingen oder war das jetzt ein One-Hit-Wonder?
Nein, One-Hit-Wonder war es deshalb alleine schon für mich nicht, weil Carolina seit Jahren an die Tür klopft. Weil Carolina jetzt seit Jahren im Eastern Conference Final war, immer wieder eine Mannschaft war, die auch anfangs der Playoffs als Favorit gehandelt worden sind. Die sind ja seit Jahren an dem Punkt, wo jeder mit dieser Explosion gerechnet hat oder gesagt hat, es kann jetzt passieren. Von daher sehe ich sie schon gar nicht als One-Hit-Wonder. One-Hit-Wonder ist eine Mannschaft, die 10 Jahre nicht in den Playoffs ist, reinrutscht, den Stanley Cup gewinnt und wieder in der Versenkung verschwindet. Das sehe ich bei Carolina nicht. Die werden auf Jahre hinweg jetzt noch weiterhin eine Mannschaft, vor allem im Osten, sein, die eine Favoritenrolle mit einnimmt. Sie sind altersmäßig von der Struktur her hervorragend aufgebaut. Sie haben viele unglaublich smarte, gute Verträge. Sie haben finanziell keine Situation, wo jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, ich brauche jetzt 14 Millionen im Jahr, sonst bin ich weg. Das sind alles so Dinge, die nicht passieren, weil sie strukturell sehr, sehr gut aufgebaut sind. Und sie haben jetzt natürlich, was dazukommt, und das ist einfach immer mit das Wichtigste, sie haben Blut geleckt, sie haben gewonnen, sie wissen, wie sich das anfühlt. Und dieses Gefühl, wenn du das einmal hast, du willst es immer wieder. Und sie wissen jetzt auch, und sie haben gelernt in den letzten paar Jahren, sie haben oft verloren im Halbfinale, waren nicht in der Lage, den nächsten Schritt zu gehen. Jetzt sind sie so weit gekommen, jetzt haben sie gelernt, was vielleicht vorher gefehlt hat, was nötig ist, um diesen letzten Schritt zu gehen. Das wissen sie jetzt als Organisation, als Mannschaft, als Trainerstab. Und jetzt, für mich, werden sie jetzt noch gefährlicher.
Ja, bin ich gespannt, wie das Eastern Conference Final nächstes Jahr ausschaut. Ich glaube auch, dass die Florida Panthers rebounden werden. Also warum nicht Hurricanes Panthers? Also kann ich mir durchaus vorstellen, schon mal als Tipp. Wobei, Stefan, wir sollten keine Tipps mehr abgeben.
Aber vergiss Montreal nicht.
Richtig, ja.
Montreal nicht. Aber tippen sollen wir zwei wirklich nicht mehr. Weil
Deswegen lassen wir es lieber. Und wie gesagt, die Vorschau auf die neue Saison gibt es dann natürlich vor der Saison 26, 27. Da haben wir dann noch ein bisschen Zeit, uns Gedanken drüber zu machen, Stefan, bevor wir wieder einen Tipp abgeben. Wir müssen noch ganz kurz über den Vize-Champion sprechen, auch wenn sich das sicherlich nicht wie eine Vize-Meisterschaft für Sie anfühlt. Das sind die Vegas Golden Knights. Warum hat es nicht geklappt? Ist eigentlich die Standardfrage. Der Fächer ist dann doch recht breit. Special Teams, Disziplin, Defensive. Aus deiner Sicht, Stefan, woran hat es gelegen?
Am Ende war eine Mannschaft besser. Daran hat es gelegen. Ich glaube nicht, dass man die Vegas Golden Knights jetzt ins Detail analysieren muss und sagen muss, der Teil hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert. Carolina war einfach besser, fertig aus. Und das passiert und das ist so. Und im Sport, am Ende so von so einer Saison gibt es 31 Mannschaften, die festgestellt haben, dass einer besser ist als sie. Und das war dieses Jahr Carolina. Und ich glaube nicht, dass Las Vegas jetzt tief in die Analyse gehen muss, um zu sagen, oh nee, was müssen wir hier alles verändern? Klar gibt es Baustellen, kein Thema. Ich glaube, sie brauchen mehr Scoring Depth, die Verletzung von William Carlson hat sie schwer getroffen. Ich glaube, das ist etwas, und wenn man sich die Vergangenheit von William Carlson anschaut, ist es mit Sicherheit etwas, worüber man sprechen muss. Er ist verletzungsanfällig, er hat sehr, sehr viel gefehlt in den letzten paar Jahren. Wie wichtig seine Rolle und er als Spieler für die Mannschaft ist, hast du gesehen, als er gekommen ist. Das war ein Aufschwung. Und du hast gesehen, wie schwer es sie getroffen hat, als er weg war. Fakt ist, sie haben keinen zweite Reihe Mittelstürmer gehabt. Es musste ein Brad Howden in die Mitte, es musste ein Mitch Marner in die Mitte. Alles Positionen, die nicht natürlich sind für diese Jungs. Da kann man mit Sicherheit ansetzen. Ich behaupte immer noch, dass Carter Hart nicht unbedingt die Antwort ist als Nummer 1 im Tor. Er hat hervorragende Playoffs gespielt. Er ist ins Stanley Cup Finale gekommen, also das ist jetzt Weinen auf sehr, sehr hohem Niveau. Wie soll ich das sagen? Carolina tauscht im Finale den Torwart aus, vielleicht natürlich aufgrund meiner Meinung nach von einer Anderson-Verletzung, aber sie machen ganz normal weiter. Carter Hart hat in 4 Spielen, in jedem Spiel Minimum 4 Tore hergegeben und du hast mit Aiden Hill einen Stanley Cup Winning Goaltender auf der Bank sitzen und John Tortorella hat nicht einmal auch nur ansatzweise dran gedacht. Carter Hart hat jedes einzelne Spiel der Vegas Golden Knights in den Playoffs gemacht. Ja. Und jetzt müssen wir wirklich dran denken, also das wäre jetzt eine interessante Aufgabe für den einen oder anderen, vielleicht hätten wir es im Vorlauf machen müssen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, wann das letzte Mal eine Mannschaft mit einem Torwart komplett durchgelaufen ist. Ich weiß nicht, ob Bobrovsky jedes Spiel gemacht hat für Florida in den letzten paar Jahren in den Playoffs. Also ein oder zwei Wechsel gibt's eigentlich immer, nur auch aufgrund von der Physis her, weil es einfach unglaublich hart ist. Und ich weiß nicht, ob Carter Hart und Aiden Hill zusammen als Paket, sage ich jetzt mal, die Antwort sind. Oder ob es vielleicht auch dran gelegen ist, dass das ein John Tortorella als Trainer halt nun mal nicht an diesen Wechsel glaubt. Vielleicht hätte ein anderer Trainer anders reagiert in dieser Situation, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Im Endeffekt ist es eine komische Situation, von einem Stanley Cup Finalisten zu sprechen, der 9 Spieltage vor Schluss seinen Trainer entlässt. Das ist alles ein bisschen typisch Vegas, aber nicht normal. Von daher, glaube ich, braucht man sich um Vegas keine großen Gedanken machen. Wahrscheinlich kommt diesen Sommer wieder irgendein Knall, mit dem keiner von uns gerechnet hat, den man nicht gesehen hat. Aber im Endeffekt, am Ende des Jahres werden sie immer eine wichtige Rolle spielen, weil sie eine gute Mannschaft sind. Und wie sie da hinkommen, haben sie jetzt oft genug gezeigt, dass es sie einen feuchten Furz interessiert, was die Leute darüber denken. Und sie werden genauso weiterarbeiten und ihr Ding machen.
Und da geht's John Tortorella nicht anders. Auf die Frage nach dem Torhüter hat er einfach abkanzelnd, kurz und bündig geantwortet. Das ist die wahrscheinlich dümmste Frage, die er je gehört hat. Ich muss aber dagegen halten. Carter Hart, 6 Finalspiele, 2 Siege, 3,45 Goals Against im Schnitt und 86,3% Fangquote. Also so holst du keinen Stanley Cup. Es tut mir leid.
Ist zu schlecht, um Stanley Cup-Sieger zu werden. Das brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Rein analytisch gesehen, völliger Blödsinn zu sagen, das ist die dümmste Frage überhaupt, weil jeder normal zu dir sagt, ja gut, aber mit 86% gewinnst du keine Serie. Und siehst du ja, haben sie ja auch nicht. Die Frage ist völlig gerechtfertigt in dem Moment. Aber sie zeigt natürlich auch John Tortorella, und glaube, da haben wir in der Vergangenheit auch drüber gesprochen. John Tortorella ist einfach jemand, der mit dieser Antwort alleine schon Druck wegnimmt von Carter Hart. Der lässt mit dieser Antwort alleine kümmert sich schon keiner mehr um Carter Hart, sondern jeder sagt, was ist denn Tortorella wieder über die Leber gelaufen? Schau, wie böse der wieder ist. Das macht er einfach nur aus dem Grund, weil er will, dass du Carter Hart alleine lässt, in Ruhe lässt. Und so funktioniert er. Und das wissen wir jetzt auch inzwischen schon seit 25 Jahren, weil so war er, so ist er halt.
Ja. Aber das kann er ja wirklich besser als kaum ein anderer in der Liga. Hat er ja auch beim Stanley Cup Finale wiedergebracht. Ja. Also wir hatten so viele Situationen, dann wie willst du jetzt aufstellen, nachdem Carlson verletzt war? Ja, ich bin gerade aufgestanden, ich habe mir da noch keine Gedanken drüber gemacht. Und das war, glaube ich, 12 Uhr, 13 Uhr nachmittags im Flugzeug. Also das heißt, da passt gar nichts. Oder hast du gesehen, wie sein Mikrofon abgestürzt ist und dann muss jemand kommen, um das zu richten und er hätte ihn fast den Kopf abgebissen. Tortorella ist Tortorella. Oder er lässt seine Klamotten in Carolina, weil er wieder zurückkommt. Ja. Das ist eigentlich auch eine Show, man muss es ehrlich sagen.
Natürlich, jeder spricht über John Tortorellas Anzug, der angeblich in Carolina im Hotel hängt. Kein Mensch macht sich Gedanken darüber, dass Las Vegas vielleicht nicht so gut gespielt hat, dass Carter Hart ein bisschen schwächelt. Da, auf einmal redet da keiner mehr drüber, sondern jeder redet über John Tortorellas Anzug, der im Schrank hängt. Ob er da wirklich hängt, keine Ahnung, aber völlig wurscht. Er erreicht mit diesen Sachen halt genau das, was er will. Der Fokus liegt auf ihm. Und das macht er nicht, weil er ein Egozentriker ist und weil er den Fokus haben will, sondern er glaubt fest daran, somit den Druck von seinen Spielern abzubauen. Und die Spieler, mit denen du dich unterhältst über John Tortorella, die danken ihm das auch, weil die sagen, ein Top-Coach, für den spiele ich immer gerne.
Ja. Also wie gesagt, ich habe, glaube ich, jede Pressekonferenz miterlebt von ihm oder jeden Avail jetzt drüben. Und da waren teilweise Antworten auf Fragen, ja. Nein, keine Ahnung. Wie gesagt, die dümmste Frage, die ich je gehört habe. Also das ist wirklich, schreib da mal den Bericht danach. Also ich musste kreativ werden, sag was mal so.
Du musst nur sagen, mit wem du gesprochen hast und alle, die sich ein bisschen auskennen, wissen dann, was los ist.
Ja, absolut. Aber die spannende Frage ist ja, sein Vertrag läuft aus bei den Golden Knights. Also bringt Vegas John Tortorella zurück?
Glaube ich nicht.
Nein?
Ich glaube es nicht, ne. Ich glaube es nicht.
Seine Bilanz spricht ja für ihn.
Ja, absolut. 14-1. Aber das wäre ja genau das, womit jetzt jeder rechnet. Und Vegas macht ja nie das, womit jeder rechnet.
Okay.
Hast du den Punkt? Jeder schaut sich das jetzt an und sagt, ja, aber brauche ich überhaupt nicht diskutieren. Natürlich kommt John Tortorella zurück. Und dann kommen die Vegas Golden Knights und sagen, Dann machen wir genau das Gegenteil davon jetzt.
Ja. Bruce Cassidy wäre eine wirkliche Überraschung. Der durfte ja mit keinem anderen Team sprechen.
Aber nicht, vielleicht nicht im Sinne von Vegas. Wer weiß, die könnten ja sowas. Natürlich wird Bruce dazu sagen, nee, ihr könnt mich gerne haben, mit Recht. Aber ja, es ist, die Vegas Golden Knights machen irgendwie nie das, was jeder von ihnen erwartet. Deshalb gehe ich auch nicht davon aus, dass John Tortorella weiter dort Trainer ist.
Eine Analyse knalle ich tatsächlich noch rein, Stefan, weil ich sie zum einen recht spannend finde. Zum anderen will ich mich seit ein paar Minuten für den Job als neuen Analyst bei den Nürnberg Ice Tigers bewerben. Deswegen habe ich mir Mitch Marner und Brett Howden nochmal angeschaut. Also wir reden vom Topscorer und vom Top-Torjäger in diesen Playoffs, Marner und Howden. Die haben auch bis Spiel 3 geglänzt, aber ab Spiel 4 ging nicht mehr allzu viel. Marner in den letzten 3 Spielen ein Assist, -5. Howden in den letzten 3 Spielen ein Tor, -2. Und dazu kommt jetzt im kompletten Finale, jetzt gemeint, Leistungsträger wie Eichel, 4 Assists, Stone, 2 Tore, Barbashev, 1 Tor, 1 Assist, Dorofeev, 2 Tore, Anderson, 1 Assist als Verteidiger, waren im Endeffekt im kompletten Finale nicht zu sehen. Wo waren die Superstars, als sie gebraucht wurden, Stefan?
Ja, da sage ich jetzt aber wieder, da bin ich wieder bei dem Punkt, dass Carolina halt einfach auch mitgespielt hat und Carolina bekannt ist dafür, dass sie die Spieler dieser Sorte dann eben auch ausschalten können. Und in der Vergangenheit waren sie nicht in der Lage, sie komplett auszuschalten, haben vielleicht deshalb die eine oder andere Serie verloren. Diesmal haben sie es geschafft. Mitch Marner, für den muss ich jetzt mal eine Lanze brechen, weil der Junge tut mir inzwischen wirklich schon leid. Der macht 29 Punkte in 22 Playoff-Spielen, ist Topscorer, macht im Endeffekt wirklich alles, ist plus, was weiß ich, 14 oder so, macht alles, was du von ihm erwarten kannst, willst, brauchst, hoffst und ist grundsätzlich immer der Schuldige. War er in Toronto schon und jetzt wird er auch wieder kritisiert, dass er in den letzten 3 Spielen nicht mehr produziert hat. Fakt ist, keiner hat produziert von Las Vegas in den letzten 3 Spielen. Wenn ich wirklich auf einem rumhacken will, Jack Eichel hat 2 Tore gemacht in den kompletten Playoffs. Ja. Das ist deine Nummer 1, das ist dein Top-Mittelstürmer, das ist dein bester Spieler. 2 Tore in den Playoffs reichen nicht von Jack Eichel, wenn du gewinnen willst. Das ist einfach ein Fakt. Genauso wenig wie 86% von Carter Hart reichen in den Finals, aber 2 Tore in 22 Spielen bei Jack Eichel sind nicht genug von deinem Top-Mittelstürmer, um den Stanley Cup zu gewinnen. Auch ein Mark Stone hat am Endeffekt offensiv nichts mehr gebracht, aber viel davon hat einfach mit den Carolina Hurricanes zu tun, mit der Art und Weise, wie sie spielen, diese relentless, diese Körperkontakt, dieses aggressive Vorchecken, dieses Wegnehmen von Zeit und Raum, und dann der körperliche Faktor natürlich, dass die einen 15 Spiele gemacht haben gefühlt und die anderen 22, ist natürlich auch ein Riesenunterschied ich glaube, dass es mehr mit dem Gegner zu tun hatte als mit den Spielern selber. Weil, wie gesagt, nochmal, was will ich denn, was? Klar, sie haben nicht gewonnen, also irgendeiner muss in dem Sinne Schuld haben oder sonst irgendwas, aber was soll Mitch Marner denn noch mehr machen in dem Sinne? Also, klar, wenn er jetzt in den letzten 2 Spielen oder 3 Spielen nochmal 9 Tore macht, gut, dann ist Vegas jetzt Stanley Cup Champion, aber diese Sorte Spieler, die gibt's halt wirklich nur ganz, ganz wenig. Und er hat eine hervorragende Playoffs gespielt, genauso wie Howden, hat 14 Tore gemacht, hat mehr Tore in den Playoffs gemacht als in der regulären Saison. Ja. Die Jungs haben Fakt ist, dass du, wenn du ein Stanley Cup Finale verlierst, dass dann jeder sagt, okay, jetzt was muss geändert werden. Ja, vielleicht muss gar nichts geändert werden. Vielleicht braucht man auch nur ein bisschen mehr Zeit, Lerneffekt, alle diese Dinge. Die Vegas Golden Knights haben unfassbar viel richtig gemacht dieses Jahr, waren 2 Spiele davon entfernt, den ultimativen Preis zu gewinnen. Und von daher nochmal, ich glaube nicht, dass man jetzt tief in die Analyse gehen muss, um zu sagen, was müssen wir hier alles verändern, sondern vielleicht hat es halt einfach dieses Jahr von der Qualität her nicht ganz gereicht und nächstes Jahr kann es ganz anders aussehen.
Vegas bleibt aber nun mal Vegas und du hast es selbst schon gesagt, die hauen auch gerne mal einen raus oder holen einen absoluten Superstar. Und die Frage, die sich mir irgendwie immer mehr aufdrängt, glaubst du, dass die Golden Knights in nächster Zeit auf einen Spieler gehen könnten, der Connor McDavid heißt?
Nein. Nein, keine Chance. Das ist finanziell, selbst die Vegas Golden Knights schaffen das nicht. Jack Eichel und Connor McDavid zusammen in einer Mannschaft auf dem freien Markt, mit Schmarne dazu, das ist zu viel Geld. Also auch bei allem Gefühl, wie hoch das Salary Cap nach oben geht, Connor McDavid hat mit den Vegas Golden Knights nichts am Hut. Behaupte ich jetzt einfach mal. Sehe ich in 100 Jahren nicht.
Okay, ich würde genau dieses Zitat dann rausholen, wenn es in einem Jahr passiert.
Ja, du, nochmal, Vegas macht ja Dinge, die keiner voraussehen kann, aber irgendwie, ich kann auch nicht, wie gesagt, nochmal, ich kenne Connor McDavid jetzt nicht persönlich, ich höre ihn nur, ich sehe ihn nur, wie er sich verhält, wie er sich gibt, wie er auf bestimmte Fragen antwortet. Eher als Connor McDavid zu den Vegas Golden Knights oder dieses Cup-Chasing, Ring-Chasing, jetzt von unbedingt zu einer Mannschaft zu gehen, von der er zu 100% überzeugt ist, dass sie den Stanley Cup gewinnen, da sehe ich eher, dass er einen langfristigen Vertrag in Edmonton unterschreibt. Rein vom, das ist einfach nur jetzt ein Gefühl her von dem Charakter, den ich bei ihm sehe, dass er sagt, nee, wenn ihr alle von mir erwartet, dass ich jetzt irgendwo anders hingehe, um meinen Stanley Cup zu gewinnen, bleibe ich hier und gewinne hier. Ich weiß auch nicht, warum ich das Gefühl habe bei ihm, aber so kommt er mir einfach rüber.
Ja, schauen wir mal. Sagte ja schon der Kaiser. Stefan, wir schlagen das Kapitel Stanley Cup Finale 2026. Leider zu viele Gänsehautgeschichten dabei gewesen, aber wir drehen den Scheinwerfer nochmal in die Zukunft. Schauen auf den NHL Draft 2026. In genau 10 Tagen geht's los in Buffalo. Am 26. wird die erste Runde, am 27. Juni die zweite bis siebte Runde gezogen. Besonders interessant ist natürlich allen voran die Draft-Reihenfolge ganz am Anfang. Nacheinander dürfen ziehen Toronto, San Jose, Vancouver, Chicago, New York Rangers, Calgary Flames, Seattle Kraken. Also das wären dann schon mal die Top 7, wo man schon davon ausgehen kann, dass du einen Top-Spieler bekommst. Schauen wir doch gleich mal auf das First Overall Pick. Also die ersten Gerüchte werden schon wieder gekocht. Angeblich haben sich die Maple Leafs schon festgelegt auf einen Kandidaten. Soll schon mündliche Zusagen gegeben haben, wen sie ziehen an erster Stelle. Und dieser Spieler soll Gavin McKenna sein. Mhm. Wen würdest du anstelle von Toronto ziehen, Stefan? Und was für ein Spielertyp ist denn dieser Gavin McKenna?
Was würde ich machen, wenn ich die Toronto Maple Leafs bin? Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Ich sag's ganz offen. Entscheide ich mich dazu, den ersten Pick zu behalten und Gavin McKenna zu ziehen, würde ich mir ernsthaft Gedanken drüber machen, wenn ich die Toronto Maple Leafs bin, Austin Matthews und Michael Nylander zu trainen. Und würde von vorne anfangen, komplett. Würde alles über den Haufen schmeißen und würde einen kompletten Rebuild eingehen mit Gavin McKenna als meinem neuen Prunkstück, Superstar, allem drum und dran und würde sagen, okay, jetzt das dauert jetzt 5 Jahre, bis wir wieder gut genug sind. Warum würde ich das machen? Weil ich glaube, wenn ich die Mannschaft so, wie sie jetzt im Augenblick ist, nur Gavin McKenna dazu zu nehmen, mach dich nicht wirklich besser für die nächsten 1-2 Jahre. Das ist ein toller, wird mit Sicherheit ein toller Eishockeyspieler und es muss gar nicht Gavin McKenna sein, es kann auch Ivar Sternberg sein, es kann auch Caleb Malhotra sein, es kann eigentlich sein, wer es will. Ein Spieler jetzt, der mit 18 zu den Toronto Maple Leafs kommt, als Nummer 1 Draftpick, macht die Maple Leafs meiner Meinung nach nicht eher zum Stanley Cup Contender, als sie es jetzt im Augenblick sind. Die Mannschaft ist im Grundgerüst nicht gut genug und ein 18-Jähriger hilft da meiner Meinung nach nicht besonders. Und jetzt kommt natürlich die Frage, Austin Matthews ist inzwischen 30 Jahre alt, glaube ich. Ja? Wie lange kriegst du aus ihm jetzt noch das raus, was du brauchst? Wie lange ist er noch der Nummer 1 Mittelstürmer, den eine Stanley Cup Winning Mannschaft einfach braucht? Oder ist das überhaupt? Muss man auch mal ganz dazu sagen. Ich meine, ich will auf gar keinen Fall irgendwas wegnehmen, der 70 Tore im Jahr schießt, aber Fakt ist ja auch, dass die Schwankungen bei ihm auch relativ hoch und runter gehen. Er hat letztes Jahr, glaube ich, nicht mal einen Punkt pro Spiel gehabt. Es ist für mich eine sehr extrem spannende, aber extrem schwierige Situation in Toronto. Und ich glaube, wenn es Gavin McKenna ist, Worauf es ja jetzt alles hinausläuft und so, weiß ich nicht, ob das für die nächsten 2 oder 3 Jahre in Toronto den großen Unterschied ausmachen würde. Von daher, neuer GM, wir haben noch keinen Trainer im jetzigen Moment, also es ist extrem spannend. Oft ist es natürlich so, dass wir in die Drafts reingehen und alles Mögliche und Feuerwerk erwarten und Trades hier und da und im Endeffekt passiert nie irgendwas. Wir werden abwarten müssen, was los ist. Ich finde die Situation in Toronto unfassbar spannend. Ich habe unglaublich viele verschiedene Ideen, ist falsch, weil es keinen interessiert, aber Vorstellungen, was man da jetzt alles machen könnte. Und bin gespannt, was dann im Endeffekt wirklich passiert.
Für mich das interessanteste Pick ist das zweite, denn es gehört den San Jose Sharks. Und ich bin mir immer noch unsicher, was mein Herzensclub machen wird und vor allen Dingen machen soll. Ich meine, die Optionen, es liegen eigentlich alle Optionen auf dem Tisch, wenn man mal ehrlich ist. Du kannst den dann noch besten Stürmer holen mit wahrscheinlich Ivar Stenberg, was übrigens meine Herangehensweise wäre. Ich würde den bestmöglichen Spieler nehmen, und das ist wahrscheinlich Stenberg. Sie können aber auch einen dringend benötigten Verteidiger holen, denn was die San Jose Sharks brauchen, ist endlich mal ein Verteidiger, der die Franchise anführt. Und es gibt viele von guten Verteidigern in diesem Draft, aber es gibt auch noch Option Nummer 3, und das ist ein Trade für dieses Second Overall Pick, was ja sehr, sehr viel Wert haben dürfte, und wer weiß, vielleicht kriegst du einen High-End-Verteidiger. Also was würdest du als Mike Greer machen?
Was hältst du von Dylan Larkin nach San Jose für ein Second?
Gar nichts, absolut nichts, Larkin? Null. Nein. Ja, vor allem brauchen wir jetzt einen Center. Nein, wir haben Macklin Celebrini.
Ja, du hast Macklin Celebrini auf 1 und Dylan Larkin auf 2. Wow.
Ja, du kannst, aber nochmal, du kannst auch nur mal. Also Larkin hat mir in Detroit überhaupt nicht gefallen.
Deswegen, und Dylan Larkin die nächsten 5 Jahre mit 8,7 Millionen.
Für mich zu teuer für einen Spieler wie Dylan Larkin. Also ich finde in Detroit, also nochmal, bei den Red Wings hat er mir überhaupt nicht gefallen. Wirklich.
Olympia-Goldmedaille, 80 Punkte pro Saison.
Also wärst du jetzt mit Moritz
Zweite Reise, ja, Moritz Seider habe ich vor ein paar Wochen zu dir gesagt. Da hast du gesagt,
den geben sie nicht her.
Ja, natürlich nicht, würde ich auch nicht hergeben. Aber
gut, aber schau mal, Stefan, wenn jetzt ein Simon Nemeth auf den Markt kommt von den Devils oder ein Adam Fox von den Rangers, was sie ja angeblich sogar tun.
Aber nee, die zwei, also okay, ich kann 100% deinen Gedankengang nachvollziehen und ich sehe das genauso. Ich würde wahrscheinlich, also ich würde mir alles anhören. Bevor ich jetzt losgehe und sage, was im Endeffekt, wovon ich ausgehe, was passieren wird, ist, dass die San Jose Sharks an Nummer 2 einfach den für sie am besten Spieler nehmen. Ob das jetzt ein Chase Reed ist als Verteidiger, ob das ein Stenberg ist, ein Malhotra, ein Keaton Verhoeven, wer weiß auch immer. Weiß man ja nie. Aber ich gehe davon aus, dass sie einen Spieler ziehen werden, werden sie sich alles anhören. Würde ich den Second Overall Pick hergeben für Simon Nemeth oder Fox? Nein, würde ich nicht. Für den Pick müsste ich dann schon wirklich einen Verteidiger haben, von dem ich überzeugt bin, dass er die nächsten 12, 15 Jahre bei mir in der Aufstellung 24 Minuten pro Spiel abreißt. Und also bei Fox sehe ich es nicht, aufgrund seines Alters. Und bei Nemeth, der war die Nummer 2 und hat bis jetzt in dem Sinne nicht geschafft, sich in dieser Position so durchzusetzen, wie du das genau von dieser Position erwartest. Natürlich werden sie sich sehr, sehr viel mehr mit dieser Personalie beschäftigen, als ich das jetzt gemacht habe, und werden genauer wissen, ob sie der Meinung sind, dass er das machen kann. Aber bis jetzt konnte er es nicht. Und deshalb weiß ich auch nicht, ob ich die Nummer 2 für eine ehemalige Nummer 2 von vor 4 Jahren hergeben würde. Von daher schwierig. Was für Verteidiger gibt es, eben, die auf dem Markt sind für diese Position? Also sie werden sich mit Sicherheit alles anhören. Sie werden mit Sicherheit sogar Gespräche führen, und im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, dass die San Jose Sharks den besten Spieler nehmen, der zu dem Zeitpunkt für sie am Draft da ist. Und ich sag's ja ganz offen, also Macklin, Celebrini und Stenberg zusammen in einer Reihe die nächsten 15 Jahre, damit kann man arbeiten. Also ja, das würde ich machen. Ja.
Genau, deswegen sage ich, ich würde Stenberg
außer ziehen. Außer du gibst mir Moritz Seider für die Nummer 2.
Ja gut, dann das unterschreibe ich dir mit Handkuss. Ja. Das unterschreibe ich dir mit Handkuss. Aber ich glaube, dass.
Sitzt wahrscheinlich zu Hause und hört uns zu und sagt: Haltet jetzt endlich die Schnauze. Ich will überhaupt nichts von euch hören. Ich bleib in Detroit und wäre der zukünftige Kapitän der Red Wings.
Ja, da würde ich nur nochmal mit ihm sprechen wollen. Dann würde ich sagen: Mensch, San Jose ist so schön. Schau dir nur mal die Trikots an. Hallo.
Ich glaube, der Mo ist da, wo er ist, sehr, sehr gut aufgehoben.
Ja, das ist er aber, glaube ich, bei allen 32 Teams in der National Hockey
League.
Das
muss man sagen. Der kann spielen, wo er will, und der ist überall gut aufgehoben. Das ist auch der Spielertyp, den jede einzelne Mannschaft in dieser Liga mit Kusshand nehmen würde. Also da, ja. Wer will den nicht haben? Wer will so einen Spielertypen, so einen Charakter, wer will, den will ja sowieso jeder haben. Den sucht ja jeder. Dafür gibt es jedes Jahr einen Draft, um so einen Spieler zu finden.
Ja, andererseits braucht ja Detroit jetzt unbedingt einen Center, wenn Larkin weg ist, und Ivar Stenberg kann ja centern.
Ja, Viggo Björk.
Ja, stimmt. Ja, der ist schon auch gut.
Ist ein natürlicher Center, und ich habe ihm bei der WM wirklich zu viel zugeschaut, und also das ist schon, ja, wenn du Schweden dann im Viertelfinale gegen die Schweiz siehst, 2-1 steht's, glaube ich, 4 Minuten zu spielen, und Viggo Björk ist gefühlt die letzten 4 Minuten durchgehend auf dem Eis als Mittelstürmer, macht jedes Bulli.
Ja.
Das ist beeindruckend, in dem Alter so eine Rolle auf so einem hohen Level zu übernehmen. Und als natürlicher Center hat er sich mit Sicherheit bei dieser WM auch ganz, ganz weit noch mal nach oben gespielt in diesem Draft. Also war sehr, sehr beeindruckt von dem jungen Mann.
Ja, also ihr seht, es wird ein sehr, sehr guter Draft. Ein Wort noch, Stefan, zu den vielen guten Verteidigern. Also es war selten, dass du so früh so viele Abwehrspieler eingeschätzt hast. Chase Reed hast du angesprochen, Keaton Verhoeven, Carson Carrolls wollen wir noch nennen, Albert Smits, der ja auch mal kurz in der DEL gespielt hat. Welche Abwehrtalente hast du ganz vorne auf dem Zettel und warum?
Die drei, die du jetzt gerade eben, also Chase Reed, Keaton Verhoeven und aber auch aufgrund seiner Weltmeisterschaft und der Rolle, die er da gespielt hat in einer guten lettischen Mannschaft, Albert Smits ist auch jemand, der sich nochmal meiner Meinung nach ein Stück nach vorne gespielt hat, weil er für sein Alter schon ein unfassbar reifes Eishockey spielt und mich auch ein bisschen, sage ich ganz offen, an einen Mo Seider erinnert, der offensiv Akzente setzen kann, der aber vor allem in der Defensive, in der Struktur, im körperbetonten Spiel seine Stärken hat. Und er ist die Sorte Verteidiger, der jetzt nicht unbedingt losgeht und Evan Bouchard-mäßig 90 Punkte im Jahr macht, aber wahrscheinlich, wenn es dann alles am Ende soweit ist, macht er seine 50, 60 Punkte im Jahr, spielt aber gefühlt 24 Minuten pro Spiel, egal ob du ein Tor brauchst oder eins verteidigst. Und für mich ein sehr, sehr interessanter Spieler.
Mhm. Wir sind gespannt auf den NHL-Draft 2026. In 10 Tagen geht's also los. Last but not least, Stefan, knallen wir nochmal 6 Schlagschüsse zur Lage der Liga ins Mikrofon. Und der erste betrifft den Draft, aber den Draft 2027, also den in einem Jahr. Denn da scheint der First Overall Pick schon festzustehen. Es könnte mit Landon Dupont ein Verteidiger sein. Gerade hat man es noch davon. Was macht diesen Spieler so besonders, dass er schon jetzt so viele Vorschusslorbeeren bekommt?
Weil er für sein Alter zum jetzigen Zeitpunkt einfach schon Dinge zeigt und macht, die du von Spielern in dem Alter nicht gewöhnt bist. Landon ist mit 16 schon ein absolut dominanter Spieler in der Western Hockey League, hat seine Mannschaft bis ins Memorial Cup Finale geführt, hat über 80 Punkte gemacht in der regulären Saison als Verteidiger, als 16-Jähriger in seiner zweiten Saison in einer schwierigen Liga und von daher er hat schlittschuhläuferische Fähigkeiten, er hat offensiven Instinkt, ohne dabei die Defensive zu vernachlässigen. Er ist der prototypische neue Verteidiger Typ Cale Makar, Typ Quinn Hughes und alle diese Qualitäten zeigt er und er kontrolliert seine Wechsel, egal so wie offensiv, defensiv. Ich meine, Fakt ist, defensiv seine Wechsel zu kontrollieren, ist einfach, wenn du immer die Scheibe hast. Und Landon Dupont hat einfach sehr oft die Scheibe. Und er ist ein kompletter Eishockey-Nerd. Ich kenne Landon seit vielen, vielen Jahren. Micky war ein ehemaliger Mannschaftskollege von mir. Sein Vater, der Junge ist Eishockey-besessen. Er scheint wirklich was ganz, ganz Besonderes zu sein. Ja.
Zweiter Schlagschuss betrifft Dylan Larkin. Über den haben wir gerade schon gesprochen. Der ist noch bei den Detroit Red Wings, hat da auch eine No-Trade-Klausel, aber er ist jetzt bereit, diese streichen zu lassen. Aber erstmal nur für drei Teams. Und das sind die Vegas Golden Knights, die Florida Panthers und die Minnesota Wild. Es scheint allerdings gar nicht so leicht zu sein. Also erstens mal, Stefan, warum hat es zwischen Larkin und Detroit nicht gepasst? Und zweitens, warum ist es so schwer, ihn an diese drei Clubs zu traden?
Also warum es nicht gepasst hat, weiß ich jetzt nicht. Ich meine, klar gab's Feuerwerk vor einiger Zeit, als er sich offiziell bei einer Pressekonferenz darüber beschwert hat, dass die Organisation der Mannschaft nicht den letzten Impuls gegeben hat bei der Trade-Deadline, weil sie niemand dazugeholt haben. Das ist schon ein ganz schöner Schuss gegen Steve Yzerman. Und die Eier musst du erstmal in der Hose haben, um ganz ehrlich zu sein, Stevie Y so anzugreifen, auch öffentlich. Ich bin jetzt da aber wieder alte Schule, ich bin auf Steve Yzermans Seite. Fakt ist, dass Dylan Larkin als Kapitän der Detroit Red Wings eben seit 10 Jahren nicht in den Playoffs ist und in den entscheidenden Phasen der Saison, und das ist nun mal was sich ja bei Detroit wirklich herauskristallisiert hat, dass sie immer am Ende einer Saison im März ja komplett die Fassung verlieren und sich aus den Playoffs selber rausspielen. Und da brauchst du eben, da muss dein Kapitän halt nun mal vorne weggehen und muss Qualität zeigen und Führung übernehmen, muss deine Mannschaft mehr oder weniger, wie man so schön sagt, auf den Rücken packen und in die Playoffs tragen. Und das schafft er nicht. Und jetzt sich hinzustellen und zu sagen, nee, unter diesen Umständen will ich hier weg, und dann aber drei Mannschaften zu nennen, von denen man davon ausgeht, dass sie alle drei in den nächsten Jahren hervorragende Chancen haben, den Stanley Cup zu gewinnen. Damit kreierst du jetzt die Situation, in der Steve Yzerman ja eigentlich überhaupt keine Option mehr hat. Jetzt steht er da, die drei Mannschaften wissen, dass Larkin zu ihnen kommen will, wissen, dass er nicht weiter in Detroit spielen will, und sagen, ja, okay, ich gebe dir jetzt ein 24 kaputte Schläger und du gibst mir Dylan Larkin, weil sie sagen, der will ja sowieso nicht bei dir bleiben. Also er hat damit einen Markt geschaffen, der es unfassbar schwierig macht für Steve Yzerman. Und wenn ich jetzt mir anschaue, wie Steve Yzerman in der Vergangenheit gearbeitet hat, dann gehe ich davon aus, dass der jetzt sagt, du kannst mir den Buckel runterrutschen, du bleibst genau da, wo ich dich haben will, und wenn ich dich trade, dann trade ich dich dahin, wo ich dich hinhaben will, für etwas, was ich zurückhaben möchte. Steve Yzerman macht mir nicht den Eindruck, dass er jemand ist, der sich die Pistole auf die Brust setzen lässt und jetzt nach Dylan Larkins Pfeife tanzt. Und ich sag's ganz offen, und dafür wird's jetzt wieder wahrscheinlich Kritik geben, aber die Situation, so wie sie sich jetzt entwickelt in der NHL, mit Spielern, die einfach anfangen zu sagen, nee, die auch die Macht haben und diese wirklich, und das muss man einfach so sagen, auch diese komplette Team USA WhatsApp-Gruppe, die dann anfangen, dass sie auf einmal nur noch miteinander spielen wollen und hin und her. Bin kein Fan davon. Verträge gehen immer in beide Seiten. Und wenn ich jemand bin, der einen 8-Jahres-Vertrag irgendwo unterschreibt und mir dann eine No-Trade-Clause reinschreiben lässt, dann kann ich nicht nach 3 Jahren kommen und sagen, jetzt passt mir das nicht mehr, ich will woanders hin, aber es können nur noch diese 3 Vereine sein. So funktioniert es auch nicht. Wenn Sachen, es gibt immer, jede Situation muss individuell betrachtet werden, und wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Das ist alles okay. Und ich will ja auch keinen Spieler bei mir behalten, auf Teufel komm raus, der nicht bei mir sein will. Das ist auch, verstehe ich auch alles. Aber es muss ein bisschen in beide Seiten gehen. Und ich glaube, solange Dylan Larkin nicht bereit ist, seine No-Trade-Liste von 3 ein bisschen zu erweitern, würde ich als General Manager jetzt zu ihm sagen, du, pass auf, was weiß ich, 15. August ist Trainingsbeginn, du bist besser hier, sonst kracht. Weil so würde ich mich von ihm nicht erpressen lassen in dieser Situation, sage ich ganz offen.
Ja, ich bin mir auch sicher, dass sie in den nächsten Tagen erweitert wird um weitere Teams, und dann mal schauen, was passiert. Schlagschuss Nummer 3, Stefan, betrifft den neuen Trainer der Vancouver Canucks. Das ist Manny Malhotra. Der macht's. Der war als aktiver Spieler selbst ein Center, der gute Dinge gemacht hat. Hat 3 Jahre auch für Vancouver gespielt. Für ihn ist es jetzt der erste Trainerposten in der NHL, Cheftrainerposten. Zuvor war er 4 Jahre Entwicklungstrainer und Co-Trainer bei den Vancouver Canucks, 4 Jahre Co-Trainer bei den Toronto Maple Leafs und zuletzt 2 Jahre Headcoach bei den Abbotsford Canucks in der AHL. Nur für den Hinterkopf, er hat da einen Calder Cup gewonnen, vor einem Jahr, 2025. Also cleverer Schachzug, jetzt sozusagen den erfolgreichen AHL-Coach zum neuen NHL-Coach zu machen. Und was hältst du von Malhotra?
Ich habe nur positive Dinge über ihn gehört, was seine Arbeit angeht. Vor allem in Abbotsford hat ganz offensichtlich einen hervorragenden Draht zu jungen Spielern, kann Spieler hervorragend analysieren und entwickeln und hat für sich in seiner Karriere jetzt einfach den nächsten Schritt gemacht, sage ich jetzt mal. Er hat seine Zeit abgesessen, ist das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine. Er hat seine Zeit investiert in seine eigene Entwicklung als Trainer und geht jetzt ganz normal den nächsten Schritt. Und in Vancouver ist ja den ganzen Sommer über sehr viel passiert. Du hast mit Ryan Johansson jetzt und den Henrik und Daniel Sedin die 3 Leute, die zuständig sind in Vancouver. Und alle diese 3 Leute haben in der Vergangenheit mit Manny Malhotra zusammen gespielt. Also das ist jetzt wirklich eine Gruppe von 4 Leuten, die sich hervorragend kennt, die genau weiß, was sie voneinander zu erwarten hat. Und von daher einfach der nächste logische Schritt und auch meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Schritt für die Vancouver Canucks, was den Neuanfang angeht.
Ja, erinnert mich so ein bisschen an Marco Sturm in Boston vor einem Jahr. Also schauen wir mal, was Malhotra in Vancouver bewegen kann. Schlagschuss Nummer 4, Trainersuche bei den Edmonton Oilers. Mike Babcock soll sich bereits mit Spielern der Oilers getroffen haben. Stefan, du schüttelst schon mit dem Kopf. Es ist ein Trainer mit einer Vorgeschichte. Würde der nach Edmonton passen?
Jetzt muss ich kurz drüber nachdenken, wer vielleicht diesem Podcast zuhört und was das für meine Zukunft bedeuten kann. Ich finde es eine absolute Frechheit, dass dieser Mann ein Thema in der NHL ist als Trainer. Ist für mich völlig unverständlich. Der hat seine Chancen gehabt. Er hat mehr als einmal bewiesen, dass er charakterlich mehr als fragwürdig handelt. Und ich finde das, ich kann es über, also zu 100% nicht nachvollziehen, weil auch nur, wie sich auch nur irgendein Verein mit dieser Personalie beschäftigen kann. Ich kann es nicht verstehen.
Punkt. Dann Schlagschuss Nummer 5. Trainersuche bei den Toronto Maple Leafs. Auch das ein immerwährendes Thema in unseren Schlagschüssen. Es gibt mehrere Kandidaten jetzt mittlerweile, Stefan. Darunter Joe Pavelski, der noch nicht von Vegas freigegebene Bruce Cassidy und auch ein Name aus der DEL taucht auf. Mannheims Coach Dallas Eakins. Wie werden sich die Leafs entscheiden, Stefan? Und kann Eakins tatsächlich ein NHL-Comeback geben?
Ehrlich gesagt sind die Kandidaten, die bei Toronto in den letzten paar Wochen aufgetaucht sind, unfassbar variabel. Also die kommen ja wirklich von überall her. Ob das jetzt ein Pavelski ist mit 0 Trainererfahrung, um zu sagen, wir wollen den Schritt gehen wie die Montreal Canadiens, die Martin St. Louis von der Bank seiner 12-jährigen Söhne geholt hat, um erfolgreich eine NHL-Mannschaft zu trainieren. Oder eben gestandene NHL-Trainer wie Bruce Cassidy, die Stanley Cups gewonnen haben, zu holen oder sich mit Dallas Eakins zu beschäftigen, der, was man nicht vergessen darf, in der Vergangenheit schon die Toronto Marlies trainiert hat, sehr erfolgreich trainiert hat und eine Vergangenheit in Toronto selber schon hat in der Organisation der Maple Leafs. Es ist querbeet, es ist wirklich alles mit dabei. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass man diese, und das sind nun mal die Toronto Maple Leafs, das darf man ja nicht vergessen, der Markt fordert ja schon etwas von dir. Also das ist ja genau das, wo wir vorher drüber gesprochen haben. Ich würde jetzt sagen, okay, trade Austin Matthews, trade Nylander, nimm Gavin McKenna als Nummer 1, trade vielleicht noch dazu, hol dir noch Nummer 2 und Nummer 3 im Draft dazu und bau komplett von vorne auf. Das will aber in Toronto keiner hören. Also das wollen weder die Fans noch die Sponsoren noch sonst irgendjemand hören in Toronto. Toronto will einen Stanley Cup Favoriten haben und zwar jedes Jahr und immer. Sie haben ihn seit 25, 30, 40 Jahren nicht gehabt, davon mal ganz abgesehen, aber ist ja egal. Die Forderungen und die Ansprüche des Publikums und der Umgebung an diese Organisation sind etwas anderes. Aber wenn ich jetzt Bruce Cassidy hole, wie ist denn das anders als Greg Berube oder davor ein Mike Babcock? Das sind ja alles Trainer genau desselben Schlages, die woanders Stanley Cups gewonnen haben, die extrem erfolgreich sind. Peter Laviolette war auch jemand, der sich in Toronto, der interviewt worden ist, bevor er nach L.A. gegangen ist. Das haben wir ja alles schon gehabt, das haben wir ja alles schon probiert. Pavelski oder Eakins wären jetzt vielleicht was anderes. Eakins hat vielleicht in seiner Zeit in Europa unheimlich viel dazugelernt als Trainer, andere Sichtweisen inzwischen zu haben, als er sie vielleicht noch vor 5, 6 Jahren gehabt hat. Pavelski bringt vielleicht komplett neues Blut mit rein. Also man hat ja diese anderen Dinge, diese alten Dinge, das ist ja in Toronto alles schon gemacht worden und 100-mal hintereinander probiert worden und es hat nicht funktioniert. Wer weiß. Fakt ist, dass ich John Chaika überhaupt nicht lesen kann. Vor allem allein schon aufgrund der Liste, die ich jetzt gesehen habe, wer da alles zur Debatte steht, weiß ich überhaupt nicht, was er will, was er machen möchte. Und von daher spannende Situation in Toronto, aber für mich komplett undurchsichtig.
Der 6. und letzte Schlagschuss für Episode Nummer 47 ist mal wieder ein buntes Thema, Stefan. Es geht um Sprüche in der Kabine. Du warst ja beim Finale unterwegs und kann verraten, in der Meisterkabine der Carolina Hurricanes waren wirklich überall Sprüche. Also wirklich überall. Über den Türen, über den Spinden, an den Wänden, teilweise sogar als Tapete mit immer wiederkehrenden Sprüchen. Also so viel habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Und was war darauf zu lesen? Es waren Sprüche wie Believe, also Glaube. Ja. Do it right, mach es richtig. Earn the right, verdiene dir das Recht. Everything matters, alles zählt. Oder Sacrifice, also Opfern. Und genau, Sacrifice wurde auch noch garniert mit einer echten Axt und einer echten Kette. Warum auch immer, ich bin leider nicht dahinter gekommen. Du kennst NHL-Kabinen, Stefan. Was machen solche Sprüche mit Spielern? Wie viel bringt das wirklich? Und was war so ein Spruch, der dir hängen geblieben ist in der Kabine in deiner Karriere?
Also, was bringt das? Das kommt immer auf die Gruppe drauf an. Werden diese Sprüche dann auch wirklich gelebt? Werden sie vorgelebt? Werden sie eingehalten? Bedeuten sie wirklich was für die Truppe? Und im Falle von Carolina, glaube ich, alleine schon, wenn ich mir anschaue, wer ihr Trainer ist, wie er arbeitet, wie er seine komplette NHL-Karriere auch gespielt hat, sind diese Sprüche keine, das ist kein Blödsinn, sondern das ist Carolina, das ist Rod Brindamore, das ist so, wie er arbeitet, wie er das vorlebt, und dann machen solche Dinge auch Sinn. Wenn du, sag ich jetzt mal, sowas nicht hast, wenn es nicht Teil deiner Kultur ist, das dann auf einen Schlag einfach von einer Saison auf die nächste anzufangen, wenn deine Mannschaft nach dem Sommer zurückkommt und deine komplette Kabine ist voll geklebt mit Sprüchen und all diesen Dingen, dann wird es schwierig. Von daher muss man das langsam etablieren, sage ich jetzt mal. Sie sind absolut hilfreich. Das ist im mentalen Bereich etwas. Du musst sowieso immer alles wieder, und es geht ja auch, habe ich ja schon oft genug gesagt, Trainer zu sein in der heutigen Zeit, für mich ist 85-90% Menschenführung. Und du musst halt die Jungs dazu bringen, an die gleichen Dinge zu glauben. Und da helfen solche Dinge absolut. Und auch für mich waren das dann immer Sachen. Bei uns damals war es halt noch nicht so, dass sie an der Wand geklebt sind, aber du hast halt immer wieder dieselben Dinge gesagt. Und etwas, was für mich immer ein Spruch war, der mir persönlich immer wahnsinnig viel geholfen hat und den ich auch immer, ich habe dann immer gefühlt mit diesem Spruch versucht, die richtigen Leute dafür zu finden, ist der Spruch im Sinne von, ich muss jetzt überlegen, wie ich genau das jetzt auf Deutsch formuliere. Warte mal, ich suche ihn mal ganz schnell. Habe ihn nämlich.
Die Spannung steigt.
Ja, das ist so ein typischer, das ist jetzt also nichts Besonderes in dem Sinne, so ein typischer Spruch, wie er halt ist im Eishockey. Saved, warte, ich finde ihn gleich.
Aber stark, dass du den immer noch griffbereit hast.
Nee,
hat also was mit dir gemacht.
Ich habe eine ganze Liste davon sogar. Aber du wirst lachen.
Bin ja mal gespannt, wie die Nürnberger Kabine dann ausschauen wird, wenn die aus dem Sommer
aber bei uns, ja gut, aber bei uns hängen ja eh schon ein paar Sachen. Aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, zu sagen, the real skill is showing up when you don't feel like it. Also, es, wie soll ich das sagen? Also, es ist, zu kommen, zu trainieren, hart zu arbeiten, wenn du dich nicht danach fühlst, ist was Besonderes. Weil wir haben alle schlechte Tage, weißt du, wie ich meine? Also jeder hat einen Scheißtag und will nicht. Und das letzte Spiel ist nicht so gelaufen. Mein Kind hat die ganze Nacht geschrien und ich habe kaum geschlafen. Alle diese Dinge, ja, sind Teil des Lebens. Die haben ja mit Eishockey nichts zu tun, sondern sind einfach Teil des Lebens, erwachsen zu sein, Familienvater zu sein, alle diese Dinge. Und aber trotzdem, wenn alle diese Dinge nicht so laufen, wie du dir das vorstellst, dann trotzdem zu kommen und alle die Dinge zu machen, die es braucht, um erfolgreich zu sein. Das ist real skill for me. Das ist eine Eigenschaft, die man haben muss, wenn man Erfolg haben will. Ja? Und auch die Dinge zu tun, die du tun musst, wenn dir keiner zuschaut. Ja? Es ist einfach hart zu trainieren, wenn alle da sind und der Trainer guckt. Aber es ist richtig schwierig, hart zu trainieren, wenn du alleine im Sommer bist und alleine im Kraftraum sitzt und keiner schaut dir zu. Und das sind so die Dinge, die für mich wichtig sind. Und wenn ich die Typen finde, von denen ich überzeugt bin, dass sie das machen, dann glaube ich, habe ich das richtige Skelett dafür, eine richtige Mannschaft zu finden und zusammenzubauen.
Perfektes Schlusswort von Stefan Ustorf. Stefan, wie immer, vielen lieben Dank. Ich gehe jetzt direkt trainieren nach dem Vortrag, ehrlich gesagt. Also mich hast du erreicht. In diesem Sinne, vielen lieben Dank wie immer für deine Expertise, Stefan. Super interessant heute wieder. Wir hören uns dann nochmal nach dem Draft und vor der Free Agency. Also noch gehen wir nicht in die Sommerpause. Gibt ja noch ein paar Events, auch wenn die Saison 26-27 hiermit offiziell beendet ist. Ich sage einfach bis bald, Stefan. Vielen lieben Dank.
Alles klar, danke dir, Ruppi.
Servus, macht's gut.